Ich muss mich erst in Ihre Gottesdienstform einfinden und habe etwas übermütig in der Vorbereitung gesagt, ich sei ziemlich sicher in dem Sendeformat. Das heißt, ich würde pünktlich aufhören. Damit ich dieses Versprechen auch einhalte, weisen Sie mir eine Uhr. Das ist sehr freundlich. Sonst lege ich immer meine auf die Kanzel und dann spricht sie mit mir und sagt, Burkhard kommt zu einem Ende. Das ist das erste Persönliche, was ich von mir sagen kann. Das zweite, eine Begegnung vor einigen Monaten. Ich habe einen alten Studienfreund wieder getroffen, mit dem ich eine gute Freundschaft, eine gute auch geistliche Beziehung verbunden hatte. Und wie das so häufig ist, innerhalb Deutschlands lebt man sich dann etwas auseinander, weil die Entfernungen so groß sind. Und nun nach langer Zeit begegnen wir uns wieder. Und seine Begrüßung, Burkhard, liest du eigentlich immer noch so gerne Lexikon? Damit hat er Wesentliches über mich gesagt gehabt und getroffen. Tatsächlich tue ich das noch. Aber natürlich nicht mehr so, dass ich das, was ich im Schrank stehen habe, öffne, sondern indem ich addicted to Wikipedia bin. Also dieses Online-Lexikon eigentlich jeden Tag wenigstens einmal quer gelesen, der Artikel des Tages. Und das, was dann so überraschend und anregungsreich über Links zu entdecken ist, wo ich nie drauf käme, nachzufragen. Naturwissenschaftlichen Bereich, der mir eher fremd ist. Ich habe eine Wissenschaftlerin geheiratet. Aber im geisteswissenschaftlichen Bereich, wo ich mich etwas mehr zu Hause fühle. Da war vor kurzer Zeit ein Artikel über den Hauptmann von Köpenick. Da käme man ja nie auf die Idee drauf nachzufragen, weil man es entweder als Stück kennt, als Theaterstück, oder weil wenigstens die Älteren unter uns, hoffe ich, eine vage Erinnerung haben an die Verfilmung mit Heinz Rühmann. Sie erinnern sich noch. Da gibt es eine Eingangsszene, die mir ein Kirchenlied für Jahrzehnte verdorben hat. Die Geschichte, Hauptmann von Köpenick, kennen Sie alle, ein Schustervogt, der dann später eine Uniform anzieht und versucht aus einer tragischen, aus einer prekären Lebenssituation, niemand gibt ihm einen Pass, herauszukommen, indem er ein Landratsamt überfällt, indem man einfach auf der Straße einen Trupp Soldaten abberuft und die folgen ihm, weil sie der Uniform vertrauen und nicht auf den Menschen schauen. Bevor es soweit kommt, gibt es in dieser Verfilmung die Szene, wo er im Gefängnis zu sehen ist. Und für die Leute, die diesen Film in den 50er und 60er Jahren gesehen haben, war das noch unmittelbar verständlich, weil sie Teil an der kirchlichen Sozialisation hatten, weil sie im Konfirmandenunterricht Lieder auswendig gelernt hatten. Folgende Szene. Die Gefangenen sitzen da. Ein Harmonium wird kräftig gepumpt. Und es wird ein Choral gesungen. Und dann sieht man diese ganzen gefangenen Männer unterschiedlichen Alters in ihrer Häftlingskleidung. Und sie singen den schönen Choral. Bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte. Tatsächlich ist es so, dass ich das Lied nicht singen kann, obwohl es ein wunderschöner Choral ist, ohne kurz zu stocken. Weil diese Bildsprache so übermächtig ist, dass sie bewältigt werden muss. Und sie hat ja so ein tiefes Wahrheitsmoment. Natürlich kann man das ganz leicht sagen, was tun wir manchmal im Bereich unserer christlichen Gemeinden, unserer Kirchen, indem wir versuchen, sozusagen Menschen etwas in den Mund zu legen und sie damit in eine bestimmte getröstete Haltung zu bringen und dabei manchmal auch einfach übergriffig sind. Oder es gerade nicht sind, indem wir das befürchten, übergriffig zu werden und dann viel zu wenig geben. Weil wir denken, selbst Weißbrot wäre noch für den Magen nicht zu verdauen und dann zeigen wir von Ferne vielleicht ein Plätzchen. Gerade davon sind wir als Landeskirche gar nicht frei, weil wir lange auch eine autoritäre Komponente hatten und jetzt versuchen, das seit zwei Generationen gerade besser zu machen. Das ist so schwierig, da die richtige Dosis zu finden. Der Text, der in unseren evangelischen Kirchen heute gelesen wird, berichtet von einem Mann, der im Gefängnis sitzt und der Gemeinde in Philippi schreibt, bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte. ungefähr so schreibt er es, aber mit ganz typischem Sound, wie Paulus eben geschrieben hat. Ich lese Verse aus dem Brief des Paulus an die Philipper, dem ersten Kapitel, die Verse 3-11. Ich danke meinen Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich allezeit tue in all meinen Gebeten für euch alle, und ich tue dies Gebet mit Freuden. Ich danke meinen Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Herr, hilf uns, dein Wort hören und verstehen. Schließ unser Herz auf. Amen. Ganz spezifischer Paulus-Sound. Schon im Griechischen ist das ziemlich komplex und eine Herausforderung daraus, eine Satzperiode zu bauen, die sich beim Hören erschließt. Manchmal wollte ich wäre Schauspieler, nicht um etwas theatralisch zu bringen, sondern um besser darin geübt zu sein, solche komplexen Wortgefüge so zu performen, dass sie auch wirklich gehört werden können. Ich glaube, wenn Sie es hören, das erste, der Sound, Neues Testament, Paulus. Schwierig, aber auch freundlich. Ihr und ich, das Wort Gefangenschaft, Christus, Gnade, Gerechtigkeit, ganz viele Marker im Ohr, ganz viele Marker im Hirn, die für unser einen vertraut sind und sagen, das ist doch was, was mich betrifft. Und dann ein zweiter Blick darauf, der Versuch zu verstehen. Warum geht es hier? Ein Mann schreibt mit seinem Bekannten, mit Timotheus, mit seinem Mitstreiter an eine Gemeinde, die er gegründet hat, die er kennt, wo man sich untereinander kennt und vertraut ist, wo man sich auf das hinweist, was wesentlich ist, wo man miteinander austauscht, was bekannt ist, etwas später der sogenannte Philipper-Hymnus, sozusagen ein Lobpreislied, was man gemeinsam mit der Lyra im Gottesdienst gesungen haben wird. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Sie kennen es ja längst. Die Gemeinschaft mit Christus, dass das auch eine Gemeinschaft mit dem Leiden Jesu bedeuten kann, das erfährt Paulus gerade selbst. Weil die Zeit, wo er umherreist und Menschen zu Christus bringt, von ihnen begeistert erzählt, zuerst in den Synagogen, dann auf den Marktplätzen, da wo sich Menschen versammeln, die mit seinen Worten etwas anfangen können, weil ihnen auch die jüdische Religion nicht unvertraut ist. Also diese Zeit, wo er umherzieht im östlichen Mittelmeerbereich, ist erst einmal vorbei. Keiner weiß, wie es weitergeht, nur wie es endet, das wissen alle. Christus wird wiederkommen. Und darauf möchten sie sich gut vorbereiten. Und sie möchten so viel wie möglich Menschen im Vorfeld erreichen. Der typische Sound. Ich möchte aus der Fülle der Dinge, die hier angerissen werden und die, glaube ich, auch deshalb angerissen werden, weil Paulus das Herz voll ist und der Mund überfließt und er überhaupt keinen Punkt findet in diesem ersten Satz und man da viele Stunden drüber sprechen kann, möchte ich nur einen Punkt, ein Motiv angehen. Es ist das Vertrauen des Paulus, dass das, was bei den Christinnen und Christen in Philippi, Caesarea Philippi angefangen hat, dass das, was da angefangen hat, dass das auch zu einem guten Ende kommen wird. Er redet also von einem Weg, den unser Glaube nimmt. Ein Anfang und ein Ende. Das betrifft einmal unsere Biografie, deshalb habe ich auch so ausführlich ein paar Marker gesetzt, was mich selbst angeht und denke, dass wir im Gespräch noch das eine oder andere auch austauschen werden, ich von Ihnen heute oder später hören werde. Das betrifft aber auch die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, die größer ist als alle unsere verfassten Organisationen, die betrifft das auch ganz wesentlich. Wir haben ja auch einen Weg zurückgelegt seit damals. Einen Weg, mit dem weder die Gemeinde in Philippi noch Paulus gerechnet hätten. Paulus schreibt es ja fundamental anders. Noch zu unseren Lebzeiten wird der Herr wiederkommen, schreibt er in seinem frühesten Brief. Und modifiziert das dann, weil er merkt, da habe ich zu viel versprochen. Da habe ich zu viel gehofft. Da habe ich auch was falsch verstanden. Die erste Einsicht, das gibt es, auch bei Apostels, da habe ich mich geirrt. Das ist wichtig, denn wenn er das gemacht hat, dann kann ich das auch. Wenigstens im Irren, wenn ich auch sonst vieles nicht kann, womit ihn der Herr begabt hat. In unserer Stadt feiert das Land Hessen im kommenden Jahr das Reformationsjubiläum. Wir sind da eine Projektionsfläche. Marburg sieht so pittoresk aus und ist irgendwie, wenn man von außen kommt, wir zugereisten Insider und Bewohnerinnen und Bewohner, ich denke, die meisten von uns werden zugereist sind, wir wissen, dass das innen drin noch mal moderner aussieht und ist, als man es in der ersten Begegnung wahrnimmt. Der übrige Teil des Landes projiziert hier ganz viel Vergangenheit rein, was mit den Fachwerkhäusern und dem Schloss und den gotischen Gewölben zusammenhängt. Deshalb Reformationsjubiläum hier. Luther und Zwingli, also der lutherische Reformator und der reformierte Reformator, sind sich hier in Marburg das einzige Mal begegnet. Das ist dann der äußere Anlass. Ein Auftrieb an Honoratioren, an Spitzen des Staates und der Kirche, eine Fülle an Veranstaltungen. Der größte Akteur hier in Marburg fürs Reformationsjubiläum ist nicht die evangelische Kirche, sondern ist die Stadt Marburg. Weil das ein buntes Fest sein wird und die Eventorientierung längst die Orientierung an den Inhalten übertroffen hat. Es gibt auch unterschiedliche Marken, die das kennzeichnen. Wenn Sie Kirche in Marburg, unsere Zeitschrift vielleicht zu Hause noch liegen haben, das neueste Heft, darf ich einen Eingangsaufsatz empfehlen. Da habe ich mal versucht, das auseinanderzuhalten. Wer betreibt da eigentlich was? Und das erkennt man auch an den Zeichen, die die Akteure dabei im Schilde führen. Natürlich geht es um Tourismus. Mit einiger Mühe haben wir hier dann ein Reenactment-Gruppen verhindert, die zum Reformationsjubiläum dann Wikingerhelme getragen hätten. Oder schon etwas sozusagen fürs feinere Distinktionsempfinden, einen Hugenottenmarkt. Aber der läuft doch immer so gut, Herr Zoniden. Ja, aber nicht Reformation, da liegen 180 Jahre dazwischen. Wir freuen uns ja, dass das läuft. Wir finden das gut. Wir machen mit. Aber trotzdem möchten wir uns natürlich auch für unsere Inhalte einsetzen. Da ist es aber schwierig, offene Ohren für zu finden. Denn wenn ich im politischen Bereich, im Bereich der Zivilgesellschaft, sozusagen direkt jenseits ihrer und unserer Mauern, ihrer und unserer Fenster, versuche zu markieren, was Reformation, so wie ich meine, eigentlich bedeutet hat, dann stößt das mindestens auf Zurückhaltung, wenn es nicht sogar so ist, dass ich damit einen Affront begehe. Das hängt damit zusammen, dass in der Zivilgesellschaft gegenwärtig die Frage von Religion ganz wesentlich mit der Frage nach Gewalt konnotiert ist. Religion ist etwas potenziell, Glaube ist etwas potenziell Gefährliches, weil es unberechenbar scheint, weil man von denen hört, die mit ihrem Glauben Politik machen, Gewalt ausüben, und da werden alle, die sozusagen diese menschliche Haltung haben, ich habe einen Jenseitsbezug, im Zweifel von denen, die diesen Bezug nicht mehr haben und der Tradition fernstehen, im Zweifel darunter subsumiert, darunter gefasst. Der Fundamentalismusverdacht hängt immer im Raum, wenn unser einer auftritt. Nun haben wir den Vorteil unserer relativen anerkannten Liberalität oder unserer relativ anerkannten Diffusion. Deshalb glaubt man uns, wenn wir sagen, ja, aber wir stehen ja sozusagen für ein offenes Christentum und für Religionsleben in Vielfalt etc. Aber schwierig wird's, wenn wir Dinge versuchen, pointierter zu machen. Wenn wir sagen, was war eigentlich das Anliegen von Luther und von Ulrich Zwingli und von Jan Hus, dem Prager, 100 Jahre früher, für den wir auch eintreten hier, weil Prager und Zürcher und Marburger Kirchengemeinden ein Netzwerk gegründet haben, um die Reformation zu begehen. Tripolis, so heißt das, 3 Städte, 2 große, 1 kleine. Geht das überhaupt, ohne eine kühne metaphysische Behauptung zu sagen, ich bin Christin, ich bin Christ? Wenn wir genauer hingucken, sind wir für die das fern ist, ärgerlich, weil wir in Frage stellen, was sozusagen allgemeine Haltung ist, ein Minimalkonsens, auf den man sich verständigen kann. Und je mehr wir uns diesem Reformationsfeiern begegnen, desto mehr wird mir klar, mit dem, was wir zu sagen haben, verwirren wir auch. Und treten wir mit Verlaub Leute auf die Füße. In Bezug auf unsere ethische Orientierung, dass wir in der Diakonie Suchtberatung betreiben, dass wir uns um Menschen in prekären Lebensverhältnissen und Wohnverhältnissen kümmern, das nimmt uns keiner übel, da kriegen wir kräftige auch finanzielle Unterstützung. Aber wenn wir sagen, warum wir das tun und dass wir da in der Nachfolge Jesu stehen, dann sehe ich gewisse Befangenheit in Gesichtern derer, die mir dabei zuhören. Das hängt damit zusammen, dass es Menschen, die Leitungsverantwortung haben in unserer Gesellschaft, am liebsten wäre, wir würden uns so etwa sozusagen auf ein diffuses Gottesbild verständigen. Also von einem Gott reden, der ein Minimalkonsens zwischen Judentum und Islam und Christentum ist, sozusagen Lobpreis ist okay, aber einen Gottessohn zu benennen ist keinesfalls okay, weil das ihre 3 Religionen auseinander dividiert. Das müssen Sie doch verstehen. Spannendes Jahr, dem wir da entgegengehen. Und eine Herausforderung an unsere Sprachfähigkeit, das, was uns am Herzen liegt und was unser Glaube ist, so zu erklären und so zu vermitteln, dass es die Herzen erreicht und nicht als Schmerz in den Füßen gespürt wird. Gott gebe uns seinen Geist dazu. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat vor kurzem in einem Zeitungsartikel davon gesprochen, dass die Unterscheidung oder die Entwicklung des Glaubens gut verstanden werden könnte, wenn man sieht, dass die Orientierung an der Erlösung zurückgetreten sei und stattdessen die Orientierung an der Erleichterung des Lebens in den Vordergrund getreten sei. Damit kann ich etwas anfangen. Von Kreuz und Vergebung sprechen wir nur noch in einem relativ engen Kontext und oft sozusagen als Chiffre, als Symbol, wo es schwer fällt, das genauer auszulegen, was wir damit meinen. Viel angenehmer ist es, von Segen, von Zuspruch, von Hilfe, von Begleitung zu sprechen. Erleichterung des Lebens. Sloterdijk begrüßt das, weil er Christentums fern ist und weil er sagt, die Frage der Erlösung kann man überhaupt nicht ansprechen, ohne von den Unerlösten zu sprechen. Und das ist dann die Einteilung der Welt in Gut und Böse, in Gut und Schlecht, in Schwarz und Weiß und endet im Endeffekt bei Bombenattentaten. Mit Augustin hat das angefangen, er ist da sehr großzügig, was sozusagen die Gewaltgeschichte angeht. Und Gott sei Dank hört das jetzt bei den Kirchen in ihrer ganzen Schwäche in der Gesellschaft gegenwärtig auf. Ich glaube, dass er einen wunden Punkt bei uns berührt und wir gut beraten sind, durch seine Argumentation und durch seine Einsicht hindurchzugehen. Ich glaube aber auch, dass wir gut beraten sind, das, was den Kern unseres Glaubens ausmacht und den Kern der Nachfolge Jesu ausmacht, auch nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern neu in Besitz zu nehmen und neu zu verstehen und sich neu dafür zu öffnen. Nämlich das Wissen darum, um Jesu Christi willen erlöst zu sein. Und das ist etwas anderes, als dass wir uns in froher Gemeinschaft Lebensberatung schenken oder sogar Trost schenken. Erlösung ist mehr und Größeres. Wir können auf dem Weg sein, weil die zentrale Einsicht der Reformation die Rückkehr zu diesem Buch ist, das Sola Scriptura, die Orientierung an der Schrift, die keine Frage einfach beantwortet. Keine. Das ist ganz wichtig, sondern die uns mindestens zu einem polyphonen Chor macht, wenn nicht auch mal zwischendurch durcheinander schreien lässt, was die Auslegung und das richtige Verständnis angeht. Aber die das ja selber schon beinhaltet. Ich habe von Paulus und seinen unterschiedlichen Verständnissen im Verlauf seines Lebens berichtet. Gott sei Dank haben wir 4 Evangelien, die sich in wichtigen Punkten auch widersprechen. Wir sind von Anfang an nicht zur Ruhe gekommen darüber, wie nun die Geschichte von Jesus eigentlich gewesen ist und wie das mit der Auferstehung war, um wer am Ostermorgen nun zum Grab gelaufen ist und wer da als erstes etwas gesehen hat. Steht 4-mal drin, 4-mal anders, das kann man überhaupt nicht miteinander vermitteln. Damit wir, ich glaube, das ist die Weisheit Gottes, die er uns zumutet, damit wir da nicht zur Ruhe kommen und es ist uns zu einfach machen, sondern um seinen Geist bitten und miteinander ringen und uns im Herzen und, Achtung, im Gewissen berühren lassen. Und in dem Gewissen sind wir dann immer in dem Wissen darum, dass wir auch irren können. Frei und gebunden zugleich. In den letzten Wochen sind mir sowohl auf kirchenleitender Ebene von hessischen Landespolitikern als auch auf sozusagen Marburger Straßen von besorgten Marburger Bürgern mehrfach heftige Vorwürfe begegnet, weil ich geschrieben hätte, dass nach wie vor gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das habe ich mal in der KIM geschrieben und es ist auch im anderen Kontext in der Kirche veröffentlicht worden. Und da gab es dann entsprechende Aufregung, sogar aus der Staatskanzlei. Sowas kann man doch nicht schreiben. Denn Begründung, ich nehme jetzt mal die Begründung, so wie sie mir hier in Marburg sozusagen bei Seitengesprächen mehrfach begegnet ist. Mit diesen Worten, Herr Zorniden, können Sie auch Sprengstoffattentate rechtfertigen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Damit können Sie ja, öffnen Sie Tür und Tor. Nein, die Erwartung eines Kabinettsmitglieds an die hessischen Bischöfe: Sagen Sie in Ihren Kirchen endlich, dass das Grundgesetz über der Bibel steht. Genauso wie es über dem Koran steht. Da sag ich, das werden wir nie tun. Ich könnte es nicht aufgrund der Geschichte meiner Familie. Einer von uns war beim 20. Juli dabei, wegen seines christlichen Glaubens, ist deshalb zum Tode verurteilt und ermordet worden. Den verrate ich nicht. Also im Sinne, das gebe ich nicht auf. Das kann ich nicht wegen meines christlichen Glaubens, weil wir noch nicht mal die Demokratie über Gott stellen, die wir so hoch schätzen, aber wir stellen sie nicht über Gott. Und wenn wir diese Haltung im Gewissen gebunden haben, und ich habe sie, dann bedeutet das auch, dass ich die Wahrheitsfrage immer wieder neu stelle. Und dass das, was wir als heilige Schriften summarisch in der Öffentlichkeit bezeichnen für unterschiedliche Religionen, dass ich als Christ die Freiheit habe, ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu ihnen haben. Und dann habe ich ein anderes Verhältnis zu dieser Bibel, der ich gehorchen möchte, als zu anderen heiligen Schriften, die ich als Zeugen eines anderen Glaubens achte und respektiere, aber sind nicht die meinen. Und wenn ich das sage, wenn Sie das vielleicht sagen, dann wird es stürmisch. Petrus hat es gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Paulus hat gesagt, ich verkündige das Evangelium und verteidige es und bekräftige es. Gemeinsam wissen wir, dass Christus unser Leben ist. Gott segne unser Tun und Lassen. Amen.